Das ist die vereinbarte, das ist die aktuelle Stunde zu dem Thema zum geordneten Rückzug der NATO-Truppen aus Afghanistan. Die Aussprache eröffne ich und erteile das Wort der Kollegin Ayan Özus, SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Abzug der NATO-Truppen nach 2 Jahrzehnten geht für Afghanistan und für Deutschland ein einschneidendes Kapitel der jüngeren Geschichte zu Ende. Wie wir nun heute in dieser Debatte ja hören werden, mit einer sehr gemischten Bilanz. Und der Ausgang der Verhandlungen ist weiterhin offen. Für unsere Bundeswehr schließt sich zunächst ein Kapitel, das von wichtigen Erfolgen, aber eben auch von harten Rückschlägen geprägt war. Der erste NATO-Bündnisfall, die sehr zäh, langsam und hart erfochtenen Verbesserungen für die Menschen in Afghanistan, aber eben auch, und der Präsident hat es gesagt, die Verluste und Verletzungen, die unsere Soldatinnen und Soldaten in 20 Jahren erlitten haben. 59 Soldaten haben wir dort verloren. 59 Familien und auch Freunde, die mit dieser Katastrophe in ihrem Leben weiterleben müssen. Als Abgeordnete des Deutschen Bundestages tragen wir dafür Sorge, dass auch diese Gefallenen niemals in Vergessenheit geraten. Was bleibt nun nach 20 Jahren Bündnissolidarität, Terrorbekämpfung, Bemühungen um Wiederaufbau und nachhaltigen Frieden? Wir sind nach wie vor in einer Phase großer Instabilität und Gewalt. Gerade die letzten Tage haben noch einmal verdeutlicht, wie groß die Gebietsgewinne der Taliban sind und wie unklar die Lage vor Ort ist. Viele Afghaninnen und Afghanen blicken mit großer Unsicherheit in die Zukunft. Auch wenn es für uns schwer nachvollziehbar ist, bisher gelang es den Taliban oft, ihre Angriffe als Schutz für die Bevölkerung zu rechtfertigen, Schutz vor den Besatzern und denen, die ihnen halfen. Doch nun ziehen die internationalen Streitkräfte ab. Plötzlich kämpfen Afghanen gegen Afghanen. Das Bild wird sichtbarer, und das wird zum Problem für die Taliban. Dazu kommt, nach 40 Jahren sehen sich zudem auch viele Menschen nach Frieden. Dem können sich auch die Taliban nicht entziehen, und deshalb verhandeln sie ja auch nur mit der Regierung. Afghanistan ist ein Land, das weiterhin von internationaler Hilfe abhängig ist. Eine internationale Isolation wäre eine ausweglose Sackgasse. Wir werden uns stärker bewusst machen müssen, dass es nicht unbedingt unser Gesellschaftsbild ist, das sich die Afghaninnen und Afghanen für ihr Land wünschen. Aber wir müssen eben auch das weiterentwickeln, was Ende letzten Jahres als konditionierte Mittelvergabe in die Verhandlungen eingebracht wurde. Afghanistan braucht Hilfe, und wir müssen in den Verhandlungen klare Linien ziehen, wo Werte von Menschlichkeit und Würde mit Füßen getreten werden und dadurch eine Unterstützung von unserer Seite nicht mehr möglich wäre. Es muss auch gesagt werden, es gibt etwas, das Gutes in Afghanistan, und es gibt etwas zu verlieren in Afghanistan. Kennzahlen, die durchaus Hoffnung machen, und Errungenschaften, die heute auf dem Spiel stehen. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist gestiegen. Afghanische Kinder verbringen im Schnitt 10,2 Jahre in Bildungseinrichtungen. 2001 waren es knapp 6 Jahre. Bei den Mädchen wird dies besonders deutlich. Unter der Herrschaft der Taliban waren sie fast vollständig von der Bildung ferngehalten. Heute besuchen sie im Schnitt 7,7 Jahre die Schule. Und beispielsweise in Herat, im Westen des Landes, sind die Hälfte aller Studierenden weiblich. Das ist ein Erfolg für uns alle und für Afghanistan. Die aktive Teilnahme von Frauen am öffentlichen Leben in Politik, Wirtschaft und Medien ist eine der großen Errungenschaften der letzten 20 Jahre. Und man darf nicht vergessen, dass die Hälfte der Bevölkerung in Afghanistan unter 25 Jahre alt ist. Sie, und das gilt auch für viele in den Reihen der Taliban selbst, kennen die Taliban-Herrschaft der 1990er Jahre gar nicht. In Doha sitzen nun 4 Frauen mit am Verhandlungstisch. Man könnte sagen, nur 4 Frauen. Aber auf Seiten der Taliban sitzt gar keine Frau. Und sie müssen jetzt mit diesen 4 Frauen auf der Regierungsseite verhandeln. Wir haben mit diesen Frauen dank der Friedrich-Ebert-Stiftung und auch der Berghoff-Stiftung einige Male sprechen können, haben sehr deutlich gemacht, dass wir ihnen immer unsere Unterstützung geben werden bei diesen schwierigen Verhandlungen. Deutschland spielt eine wichtige Rolle. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und werden uns mit Nachdruck für ein friedliches Afghanistan weiter einsetzen. Vielen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Armin Paul Hampel, AfD.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer an den Bildschirmen und ganz besonders herzlich willkommen, liebe Soldaten der Bundeswehr dort oben auf der Gästetribüne. 59 gefallene Soldaten in einem asymmetrischen Krieg am Hindukusch, der von Anfang an nicht zu gewinnen war. 59 Familien, Mütter, Väter, Geschwister, Ehepartner und Kinder, die ihre Lieben verloren. Sie haben die anfangs schweren Herzens ziehen lassen, im Vertrauen auch auf dieses Parlament, dass die Parlamentsarmee nach Afghanistan geschickt Gutes bewirken wird. Dieses Parlament hätte gewarnt sein können von den Ereignissen viele Jahre zurück, 1843, als das britische Expeditionskorps auf dem rettenden Weg zum Khyberpass von den afghanischen Stämmen niedergemacht wurden. Die größte Niederlage der Briten in ihrer Kolonialgeschichte. Sie zogen mit 13.000 Mann, nur einer kam heim aus Afghanistan, dichtete damals Theodor Fontane über das schreckliche Ereignis. Sie, wir, das Parlament, hätten gewarnt sein müssen vor den 15.000 gefallenen Sowjetsoldaten, deren Knochen noch teilweise im Panjshir-Tal und anderswo in der afghanischen Sonne bleichen. Mit einer viel größeren Militärmacht hatte die Sowjetunion versucht, Afghanistan, den Hindukusch, in den Griff zu bekommen. Vergebens. Auch dieses Unterfangen war von Anfang an genau wie das unsere zum Scheitern verurteilt. Was wir allerdings noch dynamisierten und nach Vorrang trieben, war, dass wir uns von Anfang an mit den übelsten Figuren dieses Landes verbündet und zusammengetan haben. Mit Warlords, die eher für ein internationales Gericht gehört hätten, als an den Verhandlungstisch mit den Westmächten. Verbrecher im wahrsten Sinne des Mörders, Massenmörder, Drogenhändler, Waffenschieber, Vergewaltiger, alles. Stattdessen hätten wir uns auf die alten Stammesstrukturen, wie es der damalige König Zahir Shah immer wieder beschwor, verlassen und mit denen zusammenarbeiten müssen. Die Maliks in den Dörfern und Regionen, die erfahren waren, auch in friedlichen Zeiten ihr Land voranzubringen. Das haben wir ignoriert. Wir haben uns mit den Warlords verbündet. Und ich war 8 Jahre in Afghanistan als ARD-Korrespondent. Ich habe die Taliban in den 90er Jahren bei ihrem Aufstieg genauso begleitet wie bei ihrem Fall und Wiederaufstieg in den Jahren 2003 bis 2005. Gemäß ihrem Motto, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit, haben sich die Taliban Schritt für Schritt dieses Land zurückerobert. Und wir waren blauäugig im Umgang mit ihnen, mit Gutmenschentum, mit NGOs und anderen unterwegs. Unsere Soldaten, zwar hochmotiviert, aber völlig unerfahren im asymmetrischen Krieg, hatten keine Chance. Die, die kämpfen wollten, wurden durch die Rules and Regulations, wie es so schön heißt, zurückgehalten. Und als der Oberst Klein in Kundus endlich mal erfolgreich zugeschlagen hatte, da jubelten die Afghanen Land auf Land ab und in Deutschland ermittelte der Staatsanwalt. Das ist die Realität damals gewesen. Und der Deutsche Bundestag hat sich nicht mal schützend vor diesen Soldaten gestellt. 9 von 10 Soldaten in Afghanistan haben Afghanistan nie gesehen, weil sie nicht aus dem Camp rausgekommen sind. 9 von 10 Soldaten. Wer kämpfen wollte, musste sich im Zweifelsfall bei einem korrupten Provinzgouverneur noch die Genehmigung zum Kämpfen holen. Wie absurd ist das denn? Die Geldquelle der Talibs, der Drogenhandel, wurde von uns völlig ignoriert. Ich selber habe den damaligen Inspekteur Bagger zum Abu Darya begleitet, der dann zurückfuhr durch Riesenmohnfelder und einfach die Augen verschloss, weil er es nicht sehen wollte. Und der damalige Kommandeur in Kunduz ermahnte seine Soldaten, möglichst nicht mit dem Fotoapparat vor Mohnfeldern zu stehen und das der Freundin zu schicken, das käme schlecht an in Deutschland. Wir haben die Geldquelle der Taliban munter blühen lassen, als sei es eine Gärtnereizucht. So gewinnt man keinen Krieg, den wir übrigens lange nicht mal als Krieg bezeichnen durften. Ich kann nur darauf verweisen, wenn Sie vom Flugfeld in Kunduz zum ehemaligen deutschen Camp fahren, dann sehen Sie auf der rechten Seite einen Schrotthaufen aus altem sowjetischem Militärschrott, der wie ein Menetekel jeden warnt, wie es einem am Hindukusch ergehen kann. Die Sowjets haben ein paar Millionen bezahlt übrigens, um friedlich abzuziehen aus Afghanistan. Ich rate dem Außenminister, im Zweifelsfall, weil sonst sehr viel Geld in der Welt verschenkt, nehmen Sie ein paar Millionen in die Hand. Im Zweifelsfalle kaufen Sie die Sicherheit und Freiheit unserer Soldaten mit ein paar Millionen ein. Das ist ein gut investiertes Geld. Ich hoffe allerdings, dass der Abtransport von 65.000 Bierdosen nicht das größte und schwierigste Unterfangen sein wird, sondern dass Sie daran gehen, unseren Soldaten einen ehrenvollen Abmarsch in Sicherheit und Frieden zu gewährleisten. Ich möchte nicht das Bild beschwören. Ja, ich komme zum Ende, Herr Vorsitzender.
Bitte.
Ich möchte nicht das Bild beschwören der amerikanischen Hubschrauber, die im Vietnamkrieg die Letzten vom Botschaftsdach der US-Botschaft holen mussten. Das sollte uns eine Warnung sein. Gott schütze unsere Soldaten und Gott schütze Afghanistan. Dankeschön.
Jetzt hat das Wort die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren Soldatinnen und Soldaten. Verehrter Herr Präsident, vielen Dank für die Worte, die Sie auch im Namen des gesamten Hauses an die Bundeswehr als Ganzes und an die Soldatinnen und Soldaten, die in den letzten 20 Jahren in Afghanistan im Einsatz waren, gerichtet haben. Ich weiß, dass diese Worte, dass diese Wertschätzung sehr wahrgenommen werden und auch sehr begrüßt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute genau vor 12 Jahren, am 23. Juni 2009, starben Hauptgefreiter Alexander Schleiernick, Hauptgefreiter Oleg Meiling und Hauptgefreiter Martin Brunn in Afghanistan, als sie mit ihrem Fahrzeug in der Nähe von Kunduz in ein Feuergefecht gerieten. Sie sind 3 von 59 Soldaten, die während des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr in den vergangenen 20 Jahren ihr Leben verloren haben. Und wir tun gut daran, diese aktuelle Stunde heute in Ihrem Namen zu führen. Ich begrüße es sehr und ich bedanke mich, dass wir im Deutschen Bundestag noch in der letzten Sitzungswoche der Legislaturperiode Zeit freimachen für das Thema Afghanistan. Denn wir dürfen nie vergessen, es ist der Deutsche Bundestag, der die Bundeswehr zu Recht als seine Parlamentsarmee betrachtet. Und es ist dieses Parlament, das auch diesen 3 Soldaten den Auftrag erteilt hat, in Afghanistan in einen wichtigen und gefährlichen Einsatz zu gehen. Dieser Einsatz geht jetzt zu Ende. Und ja, es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen, es ist an der Zeit, zu gedenken, ein bleibendes Andenken zu bewahren. Es ist an der Zeit, die richtigen Schlüsse aus 20 Jahren zu ziehen. Es ist vor allen Dingen aber jetzt noch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Männer und Frauen heil und gesund aus Afghanistan zurückkommen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das tun wir. Das tun wir gemeinsam mit unseren Verbündeten, mit unseren Verbündeten zurzeit noch, insbesondere aus den Niederlanden, insbesondere aus den Vereinigten Staaten. Wir haben gerade gestern das Kontingent aus der Mongolei verabschiedet, das über so viele Jahre für die Sicherung in Masar-e-Sharif mitgesorgt hat. Und wir sind, und das ist, glaube ich, eine gute und wichtige Nachricht auch hier an dieses Haus, Wir sind auf einem guten Weg. Das Redeployment findet geordnet statt. Die Sicherung ist auch in der zu Ende gehenden Zeit sichergestellt und ihr wird höchste Aufmerksamkeit gewidmet. Und ich weiß, dass zurzeit diskutiert wird über die Frage, wie gefährlich ist die Situation in Afghanistan. Ja, und das ist unbestreitbar so. Wir sehen Geländegewinne der Taliban. Wir sehen, wie die afghanische Armee unter Druck gerät. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass im Moment nach wie vor die internationalen Truppen weniger im Fokus der Taliban stehen. Und eins wissen wir auch. Die Taliban der heutigen Tage sind auch Experten, wenn es um Propaganda geht. Und deswegen rate ich in der Diskussion auch dazu, die Bilder genau zu hinterfragen. Nicht jedes Bild und nicht jede Meldung, die im Moment in den sozialen Medien veröffentlicht wird, drückt auch wirklich die aktuelle Realität in Afghanistan aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht aber auch um die Ortskräfte. Und ich bin sehr dankbar, dass es gelungen ist, eine Lösung zu finden, von der wir sagen können, alle die, die seit 2013 für die Bundeswehr gearbeitet haben oder für die Bundespolizei, alle die haben die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Und wir werden, das ist unsere größte Aufgabe jetzt, auch mit dafür sorgen, dass wir das logistisch bewerkstelligen können. Wir stellen fest, nicht jede Ortskraft will Afghanistan sofort verlassen. Nicht jede kann es sofort verlassen, denn es geht auch um die Familien. Und manche wollen das Visum auch als ein Stück Versicherung haben. Wir versuchen, eine wirklich gute Lösung für alle zu finden, die auf der einen Seite die Sicherheit unserer eigenen Soldaten nicht gefährdet, auf der anderen Seite diese Menschen sicher nach Deutschland bringt und auf der dritten Seite aber Bilder von groß angelegten Evakuierungsmaßnahmen vermeidet. Das ist das Dreieck, in dem wir uns bewegen. Und ich bin hier sehr dankbar für die Unterstützung auch aus den anderen Ressorts. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir reden darüber, wie nachhaltig war der Erfolg, für den die Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan gekämpft haben. Ganz sicherlich müssen wir kritisch hinterfragen, ob das, was wir uns an politischen Zielen gesetzt haben, an Nation-Building gesetzt haben, ob das wirklich nachhaltig erhalten werden kann. Sicher ist aber auch, diese letzten 20 Jahre haben auch dank des Einsatzes der Soldaten der Bundeswehr Raum geschaffen für Veränderungen. Dass in den letzten 20 Jahren überhaupt Mädchen und Frauen in Afghanistan in die Schule gehen konnten, zur Universität gehen konnten, Richterinnen, Journalistinnen werden konnten, das ist auch ein Verdienst und ein Ergebnis dieses Einsatzes. Ob er auf Dauer zu halten ist, das entscheiden die nächsten Monate. Das entscheidet die militärische Lage in Afghanistan selbst. Das entscheidet sich vor allen Dingen aber auch am Verhandlungstisch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eins können wir heute mit Blick auf die Bundeswehr allerdings sagen. Die Bundeswehr, die Männer und Frauen, die im Einsatz waren, haben sich als Ganzes, aber auch in ihren Persönlichkeiten, durch diesen Einsatz verändert. Der Generalinspekteur war vor wenigen Tagen in Mazar-e-Sharif. Er hat mit Bundeswehrsoldaten gesprochen, die in den letzten 20 Jahren 14 Mal in Afghanistan im Einsatz waren. Und es glaubt doch niemand, dass jemand, der das erlebt hat, nicht verändert auch daraus zurückkommt. Wir haben als Bundeswehr gelernt, vieles gelernt, auch harte Lektionen. Wir haben im Inneren unseren Umgang mit Traumatisierung, mit Veteranen auch verändert aufgestellt. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können und vor allen Dingen die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten können heute mit Fug und Recht sagen, dass sie stolz sein können auf diesen Eintrag. Denn das, was dieses Parlament ihnen als Auftrag mitgegeben hat, dass sie Raum geschaffen haben, durch die Unterstützung, durch die Ausbildung der afghanischen Armee Raum geschaffen haben für Entwicklungen, für politische Möglichkeiten. Diesen Auftrag haben die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten erfüllt und darauf können sie zu Recht stolz sein. Ich glaube, auch das muss an dieser Stelle gesagt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor kurzem hat mir eine Angehörige eines in Afghanistan gefallenen Soldaten gesagt, die größte Ehre und die größte Erinnerung, die Sie diesem Soldaten antun können, ist es, dass Sie offen darüber reden, wie es in Afghanistan war, was nicht gut war und was wir gelernt haben. Und dass Sie vor allen Dingen diese Lektionen auch für die Zukunft beherzigen. Deswegen werden wir nach einer stillen Ankunft der letzten Soldatinnen und Soldaten auf Afghanistan und bevor wir im September mit dem Bundespräsidenten einen großen Abschlussappell durchführen, in diesem Sommer die Gelegenheit nutzen, in einer entsprechenden Veranstaltung gerade für das BMVG, für die Bundeswehr, diese Bilanz zu ziehen und diese Lektionen auch deutlich zu machen, denn weitere schwere Einsätze liegen vor uns, in denen befinden wir uns, etwa in der Sahelzone. Und wir sollten das, was wir vielleicht in Afghanistan, gerade mit Blick auch auf möglicherweise überzogene politische Ambitionen und Ziele uns gesehen haben, wir sollten das in den anderen Einsatzgebieten für die Zukunft nicht mehr wiederholen. Auch das ist ein Auftrag und auch das ist etwas, was wir den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr schuldig sind. Vielen herzlichen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Bisan Chirsai, FDP.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit 2 Jahrzehnten verlängert dieses Haus regelmäßig das Mandat für den Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan. Es galt zu verhindern, dass Afghanistan wieder eine Brutstätte des internationalen Terrorismus werden kann. Und gleichzeitig sollte den Menschen, vor allem den Frauen in Afghanistan, nach 30 Jahren Bürgerkrieg und Gewalt eine neue Perspektive gegeben werden. Dass dieses Mandat nun zu einem Ende kommt, ist auch für Deutschland von großer Bedeutsamkeit. Unser Dank für dieses komplexe Engagement gilt besonders unseren Soldatinnen und Soldaten, die unter Einsatz ihres Lebens gedient und gekämpft haben. Meine Damen und Herren, ich persönlich werde den 2. April 2010 niemals vergessen. An diesem Tag bin ich als junger Bundestagsabgeordneter mit der Bundeswehr in Afghanistan gewesen. Der Kollege Jürgen Hart war auch dabei. Dieser Tag ist später in die Geschichte eingegangen als der Tag des Karfreitaggefechts. Als die Fallschirmjäger aus Seedorf an diesem Tag in einer Ortschaft bei Kunduz ankamen, ahnten sie nicht, dass dieser Tag die weitere Entwicklung des Einsatzes und das Bild des Afghanistan-Einsatzes maßgeblich verändern würde. Ein Zug der 1. Kompanie des Fallschirmjägerbataillons 373 geriet in einen Hinterhalt und wurde in ein stundenlanges Feuergefecht verwickelt. Am Ende waren Hauptfeldwebel Nils Bruns, Stabsgefreiter Robert Hartert und Hauptgefreiter Martin Agustiniak gefallen. Weitere Soldaten wurden schwer verletzt. Dieser Tag hat den Blick der deutschen Gesellschaft auf den Afghanistan-Einsatz verändert. Es war der Tag, an dem Deutschland merkte, dass es sich bei dem Einsatz um einen Kriegseinsatz handelt. Die spätere Trauerfeier für die 3 gefallenen Soldaten, bei der natürlich ihre Familien anwesend waren, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Heute, im Jahr 2021, sind wir, meine Damen und Herren, verpflichtet, diesen Einsatz differenziert zu betrachten. Heute schauen wir auf der einen Seite auf die erzielten Erfolge zurück, doch auf der anderen Seite ist unser Blick auch von Sorge geprägt. Das zwischen den Taliban und den USA geschlossene Abkommen von Doha hat die afghanische Regierung abgewertet und gleichzeitig die Taliban international aufgewertet. Dennoch kommen die innerafghanischen Friedensverhandlungen nicht voran. Das Gewaltniveau ist seit 2020 stark angestiegen und immer mehr unschuldige Zivilisten werden Opfer von brutalen Terroranschlägen. Bei allem Realismus sollte man aber auch nicht vergessen, dass sich auch Afghanistan in den letzten 20 Jahren stark verändert hat. Afghanistan ist nicht mehr dasselbe Land wie 2001. Eine neue Generation junger Frauen und Männer haben nicht zuletzt durch deutsche Hilfe studiert, eine Ausbildung begonnen und damit Zukunftsperspektiven erhalten. Die Menschen in Afghanistan wissen heute mehr von der Welt und haben eine andere Erwartungshaltung gegenüber den Regierenden, als dies Anfang der 90er Jahre noch der Fall war. Meine Damen und Herren, wir haben aber auch eine Verantwortung für diejenigen Afghaninnen und Afghanen, die jahrelang ihr Leben riskiert haben, weil sie mit unseren Einsatzkräften kooperiert haben. Sie dürfen nicht ihrem Schicksal überlassen werden, meine Damen und Herren. Zu unseren Pflichten gehört darüber hinaus übrigens auch eine Evaluierung des Einsatzes. Das sind wir zum einen den Soldatinnen und Soldaten schuldig. Zum anderen ist es wichtig, das, was die Ministerin auch vorhin gesagt hat, Lehren für die Zukunft und andere Auslandseinsätze zu ziehen. Wir müssen uns zum Beispiel die Frage nach der Realisierbarkeit unserer Zielsetzung stellen. Ich denke da insbesondere an die aktuelle Debatte und Situation vor allem in Mali. Ja, auch die afghanische Regierung hat große Defizite. Dazu gehören vor allem die starke Fokussierung auf Kabul und der oft halbherzig geführte Kampf gegen Korruption und Missmanagement. Dennoch verkörpert sie zumindest staatliche Strukturen, deren weiteren Ausbau wir unterstützen müssen. Meine Damen und Herren, gerade jetzt dürfen wir die Menschen in Afghanistan nicht alleine lassen. Wir müssen jede Chance ergreifen, mit zivilen Mitteln engagiert zu bleiben. Die Menschen in Afghanistan haben in ihrem Wunsch nach einem besseren Leben vor allem auf Deutschland geschaut. Wir dürfen sie jetzt nicht im Stich lassen. Der militärische Einsatz in Afghanistan geht zu Ende. Das politische Engagement in Afghanistan muss aber nachhaltig weitergehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dr. Dietmar Bartsch.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am Wochenende haben die Taliban erklärt, dass sie nach dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan ein echtes islamisches System errichten wollen. Meine Damen und Herren, der Rückzug der NATO ist nicht, wie die Aktuelle Stunde beschreibt, ein geordneter Rückzug. Er ist überstürzt. Im Gegenteil, 20 Jahre nach Beginn des Krieges sind die Taliban zurück, vielfach an den Schalthebeln der Macht. Der Krieg gegen den Terror ist gescheitert. Sie hinterlassen ein kaputtes Land. Nichts ist gut in Afghanistan. Und ich will daran erinnern, 2 Jahrzehnte ist es her, als es die grauenvollen Anschläge auf das World Trade Center gab, Angriff aufs Pentagon und den Absturz eines weiteren Flugzeugs. Wir haben damals parteiübergreifend am Brandenburger Tor eine Solidaritätsveranstaltung gemacht. Und dann hat Gerhard Schröder die uneingeschränkte Solidarität versprochen. Das war die Grundlage für die Beteiligung Deutschlands am Krieg. Wir haben damals gefragt, haben Sie eigentlich einen Plan? Haben Sie einen Plan für einen Zeitraum? Die einzige Antwort, die es sehr übergreifend gab, Terroristenfreunde. Ich kann heute im Ergebnis nur sagen, dass das auf jeden Fall weniger korrekt war. Mehrfach genannt, 49 Bundeswehrsoldaten haben den Krieg mit dem Leben bezahlt. Ganz viele sind traumatisiert. 12,5 Milliarden Euro hat der Einsatz gekostet. Wofür eigentlich? Was sagen Sie den Hinterbliebenen? Und es ist das Parlament. Es ist keine Kritik an Ihnen, an den Soldatinnen und Soldaten. Hier liegt die Verantwortung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, schätzungsweise 185.000 zivile Opfer hat der Krieg in Afghanistan gekostet. Allein im letzten Jahr 9.000 Zivilisten, 10.000 afghanische Soldaten, die getötet worden sind. 380.000 Menschen haben ihre Dörfer verlassen. 2,7 Millionen Menschen haben ihre Heimat komplett hinter sich gelassen. Und ich will die Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins, Nashia Shahir, zitieren, die sagte vor kurzem, viele Frauen fühlen sich im Stich gelassen und sie betrachten den NATO-Einsatz als gescheitert. Es wurde so viel versprochen. Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Frauenbefreiung. Im Großen und Ganzen wurden diese Ziele nicht erreicht. Und diese Aussage ist wirklich mehr wert, als wenn wir uns hier mit guten Ergebnissen beweihräuchern. Internationale Beobachter gehen davon aus, dass 50-70% heute schon von den Taliban kontrolliert werden. Jahrelang wurde auch den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land erzählt, die vermeintlichen Erfolge wurden in das Schaufenster gestellt. Ich will das gar nicht alles leugnen. Frauen und Mädchen, Brunnenbau. Ich war einige Jahre Aufsichtsrat der GIZ und weiß, wie viel persönliches Engagement es gegeben hat. Das ist völlig unbestritten. Aber wie ist denn die Realität heute? Im März wurde Frauen und Mädchen das Singen in der Öffentlichkeit verboten. Der Musikunterricht durch einen Mann ist verboten. Einst geöffnete Schulen sind längst wieder geschlossen. Und das alles als Zugeständnisse gegenüber den Terrorfürsten der Taliban. Die NATO hat den Menschen keine Sicherheit gebracht, meine Damen und Herren. Nach 20 Jahren kann von Menschenrechten nur wirklich nicht die Rede sein. Ich will Sie daran erinnern, wie Sie im letzten Jahr noch den Einsatz begründet haben. Da stand in Ihrer Begründung, das deutsche zivile Engagement hat zur Entstehung eines demokratisch kontrollierten Staatswesens, das sich zur Wahrung universeller Menschenrechte bekennt, zur sozialen wirtschaftlichen Entwicklung, zum Zugang zu Bildung sowie insbesondere zur Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern beitragen können. Was für ein Hohn für die Menschen in Afghanistan, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die einzigen Profiteure, um das klar zu sagen, waren die Taliban und war eben auch die Rüstungsindustrie. Und es ist ja nicht der Grund, dass sie heute andere Einsichten haben, dass der Einsatz beendet werden oder die Menschenrechtslage. Nein, es ist die Hinterherdackelei hinter den USA. Das ist doch der Grund dafür. Wenn die USA noch da geblieben wären, hätten sie eine Begründung für eine einjährige Verlängerung gefunden. Das ist die Wahrheit. Und das Problem ist, dass deutsche Verteidigungspolitik eben weder in Berlin noch in Brüssel, sondern in Washington entschieden wird. Und das ist meines Erachtens wirklich ein schwerwiegendes Problem. Und deswegen sage ich Ihnen, legen Sie auch für die anderen Einsätze Exit-Strategien vor. Der Abzug aus Afghanistan ist überfällig. Aber wir fordern eine tiefgreifende Evaluierung der letzten zwei Jahrzehnte und nicht nur einen wie den angekündigten Abschlussbericht aus dem Wendlerblock. Wirklich eine Evaluierung. Folgen Sie doch zum Beispiel den Norwegern, die richten eine unabhängige Kommission ein, um die gesamten Vorkommnisse der letzten zwei Jahrzehnte aufzuarbeiten. Das sollten wir tun und dann die richtigen Schlüsse ziehen. Kriege mit deutscher Beteiligung müssen enden. Unser ziviles Engagement für die Notleidenden, das allerdings muss ausgebaut werden. Und ein letzter Satz sei mir gestattet, weil ich das nicht mehr ausführen kann. All denjenigen, Sie haben das angekündigt, und ich hoffe, das wird dann auch so sein, alle Afghaninnen und Afghanen, die die deutsche Bundeswehr unterstützt haben, die brauchen selbstverständlich nicht nur unsere Hilfe. Niemand, und ich betone, niemand darf dort im Stich gelassen werden. Herzlichen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Omid Nuripur, Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir eine Vorbemerkung zum Kollegen Bartsch. Es ist nicht alles schlecht in Ihrer Rede, aber eines kann ich hier nicht stehen lassen, und das sage ich für meine gesamte Fraktion, die wir seit Jahren über diesen Einsatz miteinander ringen und dann jeweils in den Spiegel gucken und Gewissensentscheidungen treffen. Das tun wir in jeglicher Abwägung in der Frage, was für die Menschen in Afghanistan am besten ist. Und das tun wir sicher nicht, wenn irgendjemand in Washington und irgendjemand was sagt, was wir machen sollen. Ich finde, die Frage der Gewissensfreiheit der Abgeordneten hier sollte man nicht einfach so beiseite schieben und so tun, als wäre es von woanders diktiert. Meine Damen und Herren, die Nachrichten aus Mazar-e-Sharif sind extrem besorgniserregend, aber nicht nur aus Mazar-e-Sharif. In den letzten zwei Monaten, in nur zwei Monaten, sind 78 der 380 Distrikte in Afghanistan von den Taliban erobert worden. Die Reihe der Gefechte, aber vor allem der Anschläge ist gewaltig. Im Schnitt sind in den letzten zwei Monaten alle 10 Minuten ist ein Mensch in Afghanistan, eine Zivilistin oder ein Zivilist ums Leben gekommen. Der Anschlag von Dasht Barchi am 8. Mai auf eine Mädchenschule mit zig Toten ist etwas, was niemanden ungerührt lassen kann, wenn man sieht die Fotos von blutbeschmierten Schreibheften von ABC-Schützinnen, dann weiß man, was auf dem Spiel steht. Und gleichzeitig gibt es die Verhandlungen in Doha, und die kommen nicht voran. Das alles zusammen kann zu verschiedensten zu verschiedensten Konsequenzen führen. Aber aus meiner Sicht die erste und die offensichtlichste ist, wenn wir jetzt gerade uns Sorgen machen um einen sicheren Abzug der Bundeswehr, stellt sich die Frage, warum es nicht einen Abschiebestopp gibt nach Afghanistan. Und wie es sein kann, dass der asylpolitische Lagebericht des Auswärtigen Amtes immer noch diese Abschiebungen ermöglicht, das geht mir nicht in den Kopf. Meine Damen und Herren, eine Bilanzierung des Einsatzes ist überfällig. Es ist gerade gesagt worden in einem Satz, es ist einiges erreicht worden in Afghanistan. Die Tatsache, dass wir sehen, dass das nicht nachhaltig ist oder vielleicht nicht nachhaltig ist, zeigt, wie viel mehr hätte erreicht werden können, aber auch wie viel mehr hätte erreicht werden müssen, gerade bei all den Opfern, bei der Bundeswehr, bei Entwicklungshelferinnen und Helfern, bei der Polizei und bei der afghanischen Zivilbevölkerung und bei all dem Geld, was ausgegeben worden ist. Ich möchte einen großen Dank aussprechen an dieser Stelle nach all diesen 20 Jahren an die Soldatinnen und Soldaten, an die Polizistinnen und Polizisten, an die Diplomatinnen und Diplomaten, an die Mediation, an Berghof, an all die Leute, die sich dort eingebracht haben, um Afghanistan einen besseren Ort zu machen. Und auch diese Leute haben eine Evaluation, eine unabhängige Evaluation des Einsatzes verdient. Es ist dringend notwendig, daraus zu lernen. Jenseits der Evaluation gibt es aber noch mal Dinge, die man jetzt sofort machen kann. Ein Beispiel. Es gibt die Forderung der afghanischen unabhängigen Menschenrechtskommission, dass bei dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ein Menschenrechtskomitee eingerichtet wird, gerade auch nach dem Abzug für Afghanistan. Diese Forderung zu unterstützen wäre absolut überfällig. Wir wissen seit 2009, West Point 2009, die eine Rede von Obama, wir wissen seit 2009, dass dieser Abzug kommen wird. Seitdem heißt es, es gäbe Pläne, wie denn auch nach dem Abzug die Entwicklungszusammenarbeit weitergehen kann, die Polizeiausbildung weitergehen kann. Das steht aber weiterhin noch aus. Die Hilfe für die Lokalen, dass sie Schutz haben. Ja, unbedingt. Im Grundsatz sind wir uns einig. Die Frage stellt sich nur, warum 2013? Das werden wir heute Nachmittag auch noch mal miteinander erörtern müssen. Aber ein engagiertes, ein beherztes und ein großzügiges Helfen dieser Menschen ist dringend notwendig, auch um den Ruf Deutschlands als verlässlicher Partner in der Welt gerade in solchen Einsätzen auch klarzumachen. Mehr Druck auf die regionalen Akteure wäre dringend angebracht. Und ganz ehrlich, ein bisschen mehr Hilfe als bisher für Afghanistan in der Covid-Situation. Ein paar Impfdosen, ein paar Masken, ein paar Beatmungsgeräte mehr als das, was wir bisher tun, ist in einem Land, in dem Covid massiv grassiert, wie ein Lauffeuer, absolut angebracht und längst überfällig. Aber das Wichtigste, die wichtigste Lehre der letzten 20 Jahre ist, dass unsere Afghanistan-Politik sich nicht im Kern von geopolitischen Entscheidungen und Überlegungen, auch nicht von einer Summe von Innenpolitiken diktieren lassen darf, sondern zentriert auf das, wie es den Menschen geht. Und deshalb ist eine Afghanistan-zentrierte Strategie auch nach dem Abzug absolut richtig und notwendig. Ganz ehrlich, ich habe keinen Glauben an eine amerikanische künftige Afghanistan-Politik. Ich habe keinen Glauben daran, dass die afghanische Regierung jetzt liefern wird. Ich habe auch erst recht keinen Glauben daran, dass die Taliban verstanden haben, dass Frieden angebracht ist. Der Glaube, den ich habe, gilt den zahlreichen Menschen der Zivilgesellschaft und vor allem diesen unglaublichen Frauen, die die letzten 20 Herr Jahre dieses Land mit aufgebaut haben, sie nicht im Stich zu lassen, sie nicht zu vergessen. Das ist das Gebot der Stunde.
Jetzt erteile ich das Wort dem Bundesaußenminister Heiko Maas.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich hier in dieser Debatte eine Bilanz des Erreichten ziehen will, möchte ich eines voranstellen und ich hoffe dabei, im Namen des ganzen Hauses sprechen zu können. Die Soldatinnen und Soldaten haben in Afghanistan Außergewöhnliches geleistet. Ihr Einsatz hat über den gesamten Zeitraum höchste Wertschätzung erfahren, sowohl von unseren Verbündeten als auch von der afghanischen Bevölkerung. Und deshalb möchte ich Ihnen, den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und unserer Partnernation danken für Ihren Mut, Ihre Ausdauer und Ihre Tapferkeit in diesen 20 langen Jahren Afghanistan. Und wir denken heute insbesondere an diejenigen, die diesen Einsatz mit dem Leben oder mit schweren Verletzungen oder lang anhaltenden Traumata bezahlen mussten, sowie an ihre Angehörigen und Familien. Und lassen Sie mich das sagen, weil es auch meiner festen Überzeugung entspricht, Ihr Einsatz war nicht umsonst. Denn wir werden in enger Partnerschaft mit der afghanischen Regierung mit zivilen Mitteln das fortführen, wofür sie so große Opfer gebracht haben. Und wir bleiben ein verlässlicher Partner, international unseren Verbündeten, aber vor allem auch den Afghaninnen und Afghanen, die gemeinsam mit uns so viel aufgebaut haben in diesen beiden Jahrzehnten. Und das heißt auch, dass diejenigen eine sichere Aufnahme in Deutschland finden müssen, die aufgrund ihrer Tätigkeit für uns nun akut gefährdet sein könnten. Und damit bin ich bei der Frage, die wir uns natürlich stellen an einem Tag wie heute. Was haben wir erreicht und welche Herausforderungen bleiben? Unser Hauptziel war von Beginn an, dass von afghanischem Boden aus kein terroristischer Angriff mehr geplant und vorbereitet werden kann. Und dieses Ziel haben wir in den letzten 20 Jahren erreicht. Und zugleich wissen wir, Frieden und Stabilität sind nur dann von Dauer, wenn die Afghaninnen und Afghanen frei entscheiden können, wie sie zusammenleben wollen. Und hier liegt auch nach 20 Jahren und mehreren demokratischen Wahlen auch noch die größte Herausforderung. Und deshalb haben wir den Vertretern Afghanistan fest zugesagt, den politischen Prozess in Doha, auch wenn er nur sehr, sehr schleppend verläuft, weiter nach besten Kräften zu unterstützen. Jeder Aufschub, jede Verzögerung dieses Prozesses bedeutet nur noch mehr Gewalt und noch mehr unnötige Opfer auf beiden Seiten. Vor allem die Taliban müssen zur Kenntnis nehmen, dass es ein Zurück ins Jahr 2001 nicht geben wird. Und dagegen steht auch eine afghanische Zivilgesellschaft, die in dieser Zeit immer selbstbewusster geworden ist, die vielleicht von der einen Ecke dieses Hauses noch nicht erkannt worden ist, aber die trotzdem entstanden ist, sehr selbstbewusst und sich ihrer Rechte bewusst ist. Die vielleicht größte, in jedem Fall aber die nachhaltigste Errungenschaft der letzten zwei Jahrzehnte. Menschenrechte sind heute in der afghanischen Verfassung fest verankert und daran darf auch niemand rütteln. Und Frauen führen heute, dass das für Sie kein Thema ist, ist uns allen schon länger klar, Frauen führen heute ein viel freieres Leben und bekleiden politische und auch öffentliche Ämter. Und Afghanistan verfügt nicht nur im regionalen Vergleich mittlerweile über eine vielfältige freie Medienlandschaft. Die Lebenserwartung ist signifikant gestiegen. Die Mütter- und Kindersterblichkeit, lange die höchste der Welt, ist deutlich zurückgegangen in diesen 20 Jahren. Und Afghanistan verfügt über eigene Sicherheits- und Polizeikräfte, übrigens nicht zuletzt dank des großen Engagements im Rahmen unseres bilateralen Polizeiprojektes. Meine Damen und Herren, auf der Genfer Geberkonferenz im November des letzten Jahres haben wir zugesagt, in den nächsten Jahren weiter bis zu 430 Millionen Euro insbesondere für die Stabilisierung und Entwicklung in Afghanistan einzusetzen. Geknüpft an klare Bedingungen, allem voran das Bekenntnis jeder afghanischen Regierung zu Demokratie, Menschenrechten, Korruptionsbekämpfung und natürlich Fortschritten im Friedensprozess. Und meine Damen und Herren, natürlich wird der Truppenabzug die Region verändern. Und auch die Rahmenbedingungen unseres zivilen Engagements werden zukünftig andere sein. Aber ich will einmal an der Stelle sagen, weil immer gesagt wird oder von vielen gesagt wird, ziviles Engagement ja, sicherheitspolitisches Engagement nein. Ich würde Sie einfach mal bitten, mit den Organisationen, dem Internationalen Roten Kreuz, den Agenturen der Vereinten Nationen, die zivile Arbeit vor Ort leisten, einfach mal zu fragen, ob es nicht Situationen gibt, in denen zivile Aufbauarbeit unmöglich wird, wenn sie nicht auch sicherheitspolitisch begleitet wird. Und das heißt auch, sich militärisch zu engagieren. Es ist oftmals die Voraussetzung dafür, zivil zu helfen. Alles andere ist nichts anderes als wohlfeiles Geschwätz. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, und deshalb ist es auch richtig, dass der Bundestag, und dafür will ich mich bedanken, die Idee einer externen strategischen Evaluierung unseres Engagements nachdrücklich unterstützt. Das kann uns alle weiterhelfen in der Bilanzierung. Denn wir alle wissen, unser Afghanistan-Engagement der letzten zwei Jahrzehnte war nicht irgendein Einsatz, sondern ein außen- und sicherheits- und ein entwicklungspolitisches Kernanliegen von 5 unterschiedlichen Bundesregierungen, getragen von wechselnden, aber stets klaren Mehrheiten in diesem Haus. Gemeinsam in diesem Haus haben wir Verantwortung übernommen, gegenüber Afghanistan, gegenüber unseren Bündnispartnern, aber auch für unsere eigene Sicherheit. Und auch das, meine Damen und Herren, wird bleiben von diesem Einsatz. Das Bild eines Deutschlands, das sich seiner Verantwortung stellt, das sicherheitspolitisch erwachsen geworden ist, auch in Afghanistan. Und allen, die daran Anteil haben, sagen wir heute Danke.
Findet. Rüdiger Lukas von AfD ist der nächste Redner.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, was dieser Tage in Afghanistan zu Ende geht, ist die werteorientierte Außenpolitik der Bundesregierung. Es ist die Außenpolitik einer Politikergeneration vom Typ Heiko Maas. Bei dieser Politik zählt das eigene Wohlfühlen alles, Ergebnisse zählen nichts, und das haben wir gerade gehört. Die Ziele, die die Bundesregierung für Afghanistan ausrief, wurden alle nicht erreicht. Keine Sicherheit, keine Rechtsstaatlichkeit, keine Gleichbehandlung, keine wirtschaftliche Perspektive. Der Feind, der in den letzten 20 Jahren deutsche Patrouillen angesprengt hat und deutsche Soldaten getötet hat, ist jetzt Verhandlungspartner. Die Taliban stehen davor, den Status quo ante in Kürze wiederherzustellen. Mehr Scheitern geht nun wirklich nicht. Aber alles das ficht das Selbstverständnis des sozialdemokratischen Außenamts nicht an. Denn die Ziele der Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel und Heiko Maas waren nie an Afghanistan oder die Afghanen selbst gerichtet. In Wahrheit ist die Außenpolitik Deutschlands seit fast zwei Jahrzehnten so konzipiert, dass sich die eigene SPD-Ortsgruppe wohlfühlt. Jenes Milieu, das sich heute in bunte Funktionsjacken kleidet und wo Männer und Frauen ab Mitte 50 die gleiche Frisur tragen. Dort weiß man, wie man auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Und wenn es mal wieder nicht geklappt hat, kann man die Schuld immer noch der Gesellschaft, den Russen oder den Amerikanern zuschieben. Selbstkritik wird dort nicht gebraucht. Meine Damen und Herren, so abgedroschen es klingen mag, aber das Scheitern der Bundesregierung in Afghanistan böte tatsächlich auch eine Chance. Die Chance nämlich, die deutsche Außenpolitik endlich wieder auf den Pfad der Realpolitik zu führen. Der erste und wichtigste Schritt dahin wäre es, die Verhältnisse vor Ort anzuerkennen. Wollten die Afghanen eine Gesellschaft nach westlichem Vorbild? Nein. Wollten sie die traditionellen Geschlechterrollen überwinden? Nein. Wollten sie flächendeckend Mädchenschulen und Female Empowerment in jedem Bergdorf? Nein, das wollten sie nicht. Im Gegenteil, die Afghanen wollen immer ihre kulturelle Identität bewahren. Sie leben, wie es ihre Vorfahren und ihre Religion bestimmt. Das muss uns nicht gefallen. Ich selbst wollte auch nicht so leben, aber darauf kommt es nicht an. Jedes Volk hat ein Recht auf kulturelle Selbstbestimmung. Und es steht niemandem an, auch nicht der deutschen Außenpolitik, dies mit Geld und Truppen ändern zu wollen. Meine Damen und Herren, Realpolitik nach Afghanistan bedeutet nicht nur, die Lebensweise anderer Länder und Völker zu respektieren. Realpolitik heißt auch, das nationale Interesse zur Richtschnur des eigenen Handelns zu machen. Und Deutschlands erstes Interesse an den angrenzenden Regionen der Welt ist Stabilität. Über Jahrzehnte waren Länder wie Afghanistan, Irak, Libyen, Mali und viele weitere stabil, nicht demokratisch, nicht plural, nicht gleichberechtigt, aber stabil. Und Deutschland pflegte belastbare Kontakte in all diese Regionen, machte Politik und verlässliche Geschäfte. Klingt gut aus heutiger Sicht, und verlässliche Geschäfte. Und die Lage für die Länder selbst war auch besser. Die Todeszahlen in der Bevölkerung gingen erst in die Höhe, nachdem diese Länder zum Ziel der deutschen und westlichen Wertepolitik wurden. Stabilität ist nicht
Herr
alles.
Herr Kollege, auch Ihre Redezeit ist zu Ende.
16. Stabilität ist nicht alles, aber ohne Stabilität ist alles nichts. Afghanistan bietet nur noch eine Chance, aus den Fehlern zu lernen, für die Zukunft es besser zu machen. Danke.
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Johann Wadephul, CDU/CSU.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Soldatinnen und Soldaten! Ich möchte drei Anmerkungen machen. Die erste ist zu der Frage, was wurde erreicht, die ja gerade eben auch noch einmal beleuchtet worden ist. Hier hat sich bisher kein Redner hingestellt, auch in vergangenen Legislaturperioden, soweit ich das verfolgen konnte, aber auch heute die Bundesregierung nicht, kein Redner derjenigen Fraktionen, die den Einsatz unterstützt haben, die behauptet hätten, dass dieser 20-jährige einmalige Einsatz der Bundeswehr und vieler anderer ziviler und staatlicher Kräfte nur positiv gewesen ist, nur erfolgreich gewesen ist und nur gut war. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn hier jetzt gesagt wird, Herr Kollege Lukassen, Afghanistan war stabil und das war gut so, dann stellt das die Sachen auf den Kopf. Afghanistan war ein Hort des Terrorismus, und das war der Anlass für den Einsatz. 9/11 ist von Afghanistan ausgegangen, und das war der Grund, und deswegen war es richtig, hier militärisch einzugreifen. Und noch abenteuerlicher finde ich Ihre Ausführungen. Sie haben gerade eben gesagt, ich habe es mitgeschrieben, ein Volk hat ein Recht auf kulturelle Identität. Als wenn es die kulturelle Identität der Afghanen wäre, Frauen zu unterdrücken, zu misshandeln und Kindern kein Recht auf Erziehung zu geben. Das ist doch völliger Unsinn, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind skandalöse Bemerkungen. Und deswegen muss ich auch sagen, Herr Kollege Bartsch, nichts ist gut. Anknüpfend, ich kannte gar nicht Ihre Nähe zu einer Theologin. Ist unter diesem Aspekt, muss ich auch sagen, mindestens ein Schlag mit dem nassen Handtuch in die Gesichter all der misshandelten Kinder und insbesondere Mädchen und Frauen in Afghanistan, die jetzt in einem gewissen Maße, nicht wie hier bei uns, nicht wie bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern, aber doch in einem gewissen humanen Maße Erziehung genießen können, Mitwirkung an der Zivilgesellschaft und sich beteiligen können am politischen Leben in Afghanistan. Und das ist doch ein Fortschritt im Sinne der Humanität, der Sie sich auch verpflichtet fühlen, Herr Kollege Bartsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Einsatz war für die Bundeswehr mit Sicherheit eine Zäsur. Und ich glaube, nach der Wiederbewaffnung, möglicherweise dem Nachrüstungsbeschluss der Armee der Einheit, sicherheitspolitisch für die Bundesrepublik Deutschland einer der größten Einschnitte, die wir in Ruhe aufarbeiten müssen. Ich möchte an der Stelle auch mehr als 100.000 Soldatinnen und Soldaten, die zum Teil mehrfach über Jahre hinweg dort im Einsatz gewesen sind und Dienst geleistet haben, hervorragende soldatische Leistungen gezeigt haben, Tapferkeit gezeigt haben, natürlich auch, wie es bei Menschen so ist, Fehlentscheidungen getroffen haben, Verletzungen erlitten haben, unter denen sie noch heute leiden, auch gestorben sind, ganz herzlich danken und ihnen unsere Anerkennung aussprechen. Wir haben damit gezeigt, dass Parlamentsarmee keine Selbstverständlichkeit ist. Und das wissen wir aus vielen Staaten, dass Parlamentsbeschlüsse nicht automatisch bedeuten, dass die militärischen Kräfte eines Staates das auch umsetzen, was das Parlament beschließt. Und das ist auch eine hohe Verantwortung für uns. Und wenn ich natürlich an die Toten, an ihre Angehörigen, an die Verletzten denke, dann ist das für uns sicherlich auch immer eine Mahnung zur Zurückhaltung. Nur dann militärische Gewalt einzusetzen, nur dann das Leben und den Leib von Soldatinnen und Soldaten zu riskieren, wenn es wirklich notwendig ist. Deutschland ist mit seiner militärischen Zurückhaltung seit dem Zweiten Weltkrieg gut gefahren. Und grundsätzlich sollten wir Deutsche auf diesem Weg bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das bedeutet nicht, dass es nicht auch in einer rauer werdenden Welt den Anlass gibt, im Bündnis tätig zu werden. Und das haben wir getan. Das haben wir dort getan und haben eine Verlässlichkeit im Bündnis gezeigt, wie sie praktisch keine andere Nation geschafft hat. Dafür gibt es viel Dankbarkeit, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich finde, das sollte auch eine dauerhafte Lehre für uns sein. Und ich bin den Koalitionsfraktionen und insbesondere den Kolleginnen und Kollegen der SPD sehr dankbar, dass wir nach langen Diskussionen das Mandat haben verlängern können. Wir haben den Amerikanern damit ermöglicht, diesen Einsatz zu einem vernünftigen Ende zu bringen, soweit es möglich war, hier Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Und diese Verlässlichkeit Deutschlands ist am Ende auch ein Sicherheitsgarant für uns hier in Europa. Wir sind gut beraten, bei dieser Verlässlichkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik zu bleiben. Herzlichen Dank.
Dr. Fritz Felgentreu, SPD, ist der nächste Redner.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, in einer Woche der Abschiede kommt dem Ende des Afghanistan-Einsatzes ein besonderer Stellenwert zu. Darin sind wir uns einig. Und ich vermute, es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Freude über den Abzug aus Afghanistan werden auch die kaum empfinden, die sich über jede Soldatin und über jeden Soldaten freuen, der jetzt wohlbehalten nach Deutschland zurückkehrt. Aber eine Erleichterung empfinden wir vermutlich alle darüber, dass die Last einer großen Verantwortung von uns weicht. Hier enden die Gemeinsamkeiten. Im Raum steht heute sehr dezidiert die Frage des Wofür. Wofür haben heute vor 12 Jahren die Fallschirmjäger Alexander Schleiernick, Aljak Meiling und Martin Brunn ihr Leben gegeben? Wofür diese 20 Jahre mit ihren Gefallenen, Versehrten, Traumatisierten, ihren enormen Kosten? Wer jetzt buchhalterisch versucht, positive Veränderungen in Afghanistan gegen das aufzurechnen, was wir aufgewendet und verloren haben, wird scheitern. Auch weil wir noch nicht wissen, wir nicht wissen können, wie viel Bestand den Errungenschaften vergönnt sein wird. Aber schon der gedankliche Ansatz ist falsch. Wer in den Krieg zieht, und die Bundeswehr war in Afghanistan im Krieg, kann vorher nicht wissen, ob der Einsatz mit Erfolg gekrönt sein wird. Misserfolg und Niederlage sind möglich. Deshalb geht es bei der Antwort auf das Wofür nicht um eine Ertragsbilanz, sondern darum, dass wir uns noch einmal auf die Gründe und Ziele des Einsatzes besinnen. Erinnern wir uns also daran, dass von Afghanistan aus unser wichtigster und im Kalten Krieg treuester Verbündeter mit Terror überzogen worden war. Wir sind nach Afghanistan gegangen, um uns als Bündnispartner zu bewähren, auch um unserer eigenen Sicherheit willen. Erinnern wir uns daran, dass die Vereinten Nationen der NATO die Sicherheitsverantwortung für Afghanistan übertragen haben. Wir sind nach Afghanistan gegangen, um die friedenbewahrende und friedenstiftende Autorität der NATO, der Vereinten Nationen zu stärken. Und auch das um unserer eigenen Sicherheit willen. Und erinnern wir uns an die Hoffnungen und den Stolz, mit dem wir den Wiederaufbau des verheerten Landes begleitet haben. Wir sind in Afghanistan geblieben, um unsere Verbündeten und die vielen Menschen, die ihre Hoffnungen in uns gesetzt haben, nicht zu enttäuschen. Auch um unseres Selbstverständnisses und unseres Ansehens in der Welt willen. Die 20 Jahre, die eine neue Generation hatte, um in relativer Sicherheit und Frieden aufzuwachsen, kann ihr niemand mehr nehmen. Die Zeit hat diese jungen Menschen geprägt und sie werden die Zukunft ihres Landes prägen. Das sind Antworten, die wir heute denen geben können, die nach dem Wofür fragen. Sie müssen dem Bundestag auch für dahin den Weg weisen. Denn in dieser konfliktreichen Welt werden wir immer wieder neu zu entscheiden haben, wofür wir bereit sind, Waffen in die Hand zu nehmen und Gewalt anzuwenden. Und jedes Mal wird der Ausgang ungewiss sein. Denn auch wenn die Ziele nüchtern und realistisch definiert werden, wer schon bei der ersten Lesung des ersten Mandats eine Exit-Strategie fordert, hat nicht verstanden, worauf er sich einlässt. Als Staatsbürger in Uniform machen sich Soldaten und Soldatinnen die gleichen Gedanken. Aber wenn Sie sich heute fragen, wofür Sie nach Afghanistan gezogen sind, wofür Sie dort Leben und Gesundheit riskiert und zu oft auch verloren haben, dann steht Ihnen eine Antwort zu, zu der wir Abgeordneten keine Zuflucht nehmen können. Sie lautet: Für uns. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr haben der Bundesrepublik Deutschland Treue und Tapferkeit geschworen. Und wir haben sie im Namen der Republik beim Wort genommen. Hier ist der Kern der oft zitierten Phrase: Kein Beruf wie jeder andere. Für uns. Wer die Last der Verantwortung nicht spürt, die dieses Für uns auferlegt, hat im Deutschen Bundestag nichts verloren. Wir wollen uns zu ihr bekennen und ihr bei jedem einzelnen Mandat immer wieder neu gerecht werden. Wir verneigen uns vor den Gefallenen des Einsatzes in Afghanistan. Den Verwundeten und Traumatisierten stehen wir zur Seite. Und allen, die in den letzten 20 Jahren unserem Ruf gefolgt sind, danken wir in tiefer Verbundenheit.
Nächster Redner ist der Kollege Henning Otting, CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, 9/11 2001, wir alle haben die Bilder vor Augen. Es war ein terroristischer Massenmord. Bis zu 3000 Menschen verloren ihr Leben in New York, in Washington oder im Flieger. Es war ein islamischer, fundamentalistischer Staat, von dem aus diese Anschläge auf die westliche Welt ausgingen, ein Staat, in dem Frauen gesteinigt worden sind und die westliche Welt angegriffen worden ist. Deutschland hat damals sehr deutlich gesagt, dass wir einstehen für unser Bündnis, Artikel 5 Fall oder auch das Recht zur Selbstverteidigung. Und so war es, dass die Quelle dieses Terrors, nämlich die Al-Qaida-Strukturen in Afghanistan, zerschlagen worden sind, von dort aus nicht wieder ein Angriff auf die westliche Welt ausgeübt werden konnte. Und deswegen war dieser Einsatz auch erfolgreich, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Das, was man von links außen und von rechts außen hört, die bewusst schlecht gemachte Bilanz, verhöhnt den Einsatz aller, die dort sich eingebracht haben. Und was wäre wohl aus diesem Land geworden, hätte die internationale Gemeinschaft nicht eingegriffen. Meine Damen und Herren, 20 Jahre Einsatz auch für die Bundeswehr. Das heißt, ein Einsatz und ein Beweis für Bündnistreue. Unsere Soldatinnen und Soldaten haben gezeigt und bewiesen, dass sie mutig und tapfer kämpfen können. Damit ist das Ansehen Deutschlands gemehrt und gestärkt worden. Es hat sich aber auch ein Risiko realisiert, das man in den Begriff finden kann, der Beruf des Soldaten ist eben kein Beruf wie jeder andere. 59 Soldatinnen und Soldaten, Bürgerinnen und Bürger in Uniform haben in Afghanistan ihr Leben verloren, viele davon gefallen im Kampf und im Einsatz. Und auch für uns als Parlamentarier hat sich ein Risiko realisiert, nämlich dass wir sagen, wenn wir Soldatinnen und Soldaten in den Einsatz entsenden, in das Mandat, dann kann es sein, dass eben diese Menschen auch ihr Leben verlieren. Ich kann mich erinnern an meine über 10-maligen Besuche in Afghanistan, aber vor allem an die Trauerfeiern in Seesing, in Hannover, in Detmold, in Zweibrücken oder auch an bayerischen Standorten. Wir denken heute an die Hinterbliebenen und wir sagen ihnen zu, der Einsatz ihrer Lieben, der ist nicht vergessen, meine Damen und Herren. Deutschland steht ein für Werte, für Freiheit und für Frieden. Und ich sage auch sehr deutlich, insbesondere an Ihre, an die linke Adresse, der militärische Einsatz ist immer der heftigste Einsatz, sogenannt als Ultima Ratio. Aber er muss nicht immer zwingend der letzte Einsatz sein. Was wäre gewesen, wenn Obama damals die rote Linie nicht hätte verstrichen lassen in Syrien, als es darum ging, wenn Assad Giftgas gegen die eigene Bevölkerung einsetzt, sei eine rote Linie überschritten. Was lernen wir aus diesem Einsatz in Afghanistan? Wir müssen unseren Soldatinnen und Soldaten das Gerät zur Verfügung stellen, was sie brauchen für Schutz und Wirkung. Damals war die Debatte Lagerschutz mit der Panzerhaubitze 2000 und es war richtig, sie einzusetzen. Zweitens, wir müssen als Politik die Dinge deutlich beim Namen nennen, mit Klarheit und mit Wahrheit. Ja, es war Krieg. Nicht die Soldatinnen und Soldaten müssen ihren Familien und Freunden erklären, warum sie im Einsatz sind, sondern das müssen wir als Politik. Und drittens, kein Konflikt kann allein militärisch gelöst werden, sondern immer nur im vernetzten Ansatz. ISAF als International Security Force, das war der Kampfeinsatz, dann Resolute Support, der resolute Unterstützungseinsatz bis hin zu Train, Assist and Advise und dann die Zusammenarbeit mit den zivilen Kräften und mit der Diplomatie, das ist wichtig. Ja, ich mache mir Sorgen um Afghanistan. Wie geht es weiter? Findet eine Versöhnungskultur statt? Und ich mache mir Sorgen um die Ortskräfte. Und ich danke Ihnen, Frau Bundesverteidigungsministerin und Herrn Bundesaußenminister, für die Würdigung der Ortskräfte, vor allem aber auch für die Würdigung des Einsatzes unserer Soldatinnen und Soldaten. Wir müssen vorbereitet sein auf das Unvorhergesehene. Und deswegen müssen wir unsere Verpflichtung auch einhalten für 2%. Und Frau Bundeskanzlerin, es war eine gute Entscheidung, heute noch einmal 7 Milliarden für die Sicherheit für die nächsten Jahre zusätzlich zur Verfügung zu stellen und auch die Entscheidung im Verteidigungsausschuss. Wer die Verantwortung in der Welt bejaht, darf sich der Pflicht, die sich daraus ergibt, nicht entziehen für Frieden und für Freiheit. Und dafür gibt es einen Garant, das ist die Bundeswehr. Und stellvertretend für alle Kameradinnen und Kameraden im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion danke ich Ihnen, liebe Soldatinnen und Soldaten, auf der Tribüne für Ihren Einsatz und für Ihren Dienst für unser Land. Herzlichen Dank.
Christoph Matzi, SPD, hat als Nächster das Wort.
Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Soldatinnen und Soldaten, ich will am Schluss dieser langen Debatte noch einmal auf einen Kernpunkt der Auseinandersetzung zurückkommen. Afghanistan ist nicht die Erfolgsgeschichte, die wir uns alle gewünscht haben und für die so viele gekämpft haben und viele auch ihr Leben lassen mussten. Ja, es gibt sie, die positiven Entwicklungen, sie sind hier benannt worden, zu Recht. Und Afghanistan ist heute ein anderes Land. Und wer heute in Kabul unterwegs ist, der kann feststellen, Kabul ist offener, es ist demokratischer und es ist gleichberechtigter, als es jemals gewesen ist. Das haben wir mit unserem Einsatz auch erreichen können. Aber, werte Kolleginnen und Kollegen, der Anspruch, Afghanistan als Ganzes zu befrieden, demokratischer zu machen, der ist bis heute nicht erfüllt worden. Wir gehen nicht, weil wir unsere Ziele erreicht haben. Wir gehen, weil sich die USA entschieden haben, sich jetzt zurückzuziehen. Wir haben immer über einen Rückzug geredet, der mit Konditionen verknüpft ist. Aber es war auch immer klar, und das sage ich in Ihre Richtung, wir gehen gemeinsam in diesen Einsatz und wir gehen gemeinsam raus. Und an dieser Stelle stehen wir heute. Die Perspektive für Afghanistan, das muss man leider sagen, ist im Moment unklar. Und der Frieden ist auch noch weit entfernt. Aber war der Einsatz deswegen falsch? Nein, das war er nicht. Wir waren aus guten Gründen in Afghanistan, und diese Gründe sind auch heute noch richtig, werte Kolleginnen und Kollegen. Und allen, die es ja schon immer besser gewusst haben heute, und Herr Hampel, Ihr Zynismus ist einfach nur widerlich und schwer erträglich, will ich an dieser Stelle sagen. Allen, die es von Anfang an besser gewusst haben, denen sage ich, nein, das haben Sie nicht. Wer damals gegen diesen Einsatz war, war es aus ideologischen Gründen oder aus taktischen Gründen, aber nicht, weil er den Ausgang vorhergesehen hat. Ich selbst habe, wie ganz viele in diesem Haus, nach dem 11. September aus guten Gründen für diesen Einsatz gestimmt. Und ich bin auch heute noch der Meinung, es wäre fahrlässig gewesen und unpolitisch, die USA nach dem 11. September im Antiterrorkampf allein zu lassen und als Bundesrepublik Deutschland an der Seite zu stehen. Das wäre unverantwortlich gewesen. Das sehe ich auch heute noch so. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe den allergrößten Respekt vor denjenigen, die in Afghanistan in welcher Art auch immer ihren Einsatz geleistet haben, unter den schwierigsten Bedingungen. Und ich will an dieser Stelle auch noch einmal ganz persönlich meinen tief empfundenen Dank an Sie ausdrücken. Herzlichen Dank für das, was Sie geleistet haben. Wir müssen als politisch Verantwortliche aber, und das ist hier diskutiert worden, auch die Lehren aus einem solchen Einsatz ziehen. Und dazu gehört unter anderem die Einsicht, dass bei allem guten Wollen unsere Möglichkeiten durchaus begrenzt sind. Oder, wie es der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Münchner Sicherheitskonferenz einmal gesagt hat, wir dürfen unsere Außenpolitik nicht mit zu viel Heilserwartung überfrachten. Das stimmt. Aber das heißt nicht, sich herauszuhalten, wenn es schwierig wird, wenn es ernst wird, sondern das heißt, klug und rational die eigenen Möglichkeiten zu kalkulieren, gemeinsam mit den Verbündeten die Strategien zu entwickeln und die Ziele klug und realistisch zu setzen im Einsatz für eine bessere Welt. Und dieser Einsatz ist ja vielleicht wichtiger als jemals zuvor. Der entfällt nicht in den kommenden Jahren. Und dieser Einsatz wird unter Umständen auch wieder einmal militärische Mittel erfordern. Auch davor dürfen wir uns nicht drücken. Aber eines sage ich Ihnen auch, Herr Lukassen, jede Realpolitik, die die Bundesrepublik Deutschland macht, muss und wird auch immer wertebasierte Außenpolitik sein. Werte Kolleginnen und Kollegen, Afghanistan wird unsere Unterstützung auch in Zukunft brauchen. Und ich bin froh, dass die Bundesregierung hier deutlich gemacht hat, wie diese Unterstützung aussehen wird. Zum Schluss gestatten Sie mir noch ein kurzes persönliches Wort. Dies ist meine letzte Rede im Deutschen Bundestag. Ich bin das erste Mal in dieses Hohe Haus gewählt worden nach der deutschen Einheit mit der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl. Und ich bin stolz, dass ich diesem Hause angehören durfte und noch angehöre. In einer Gesellschaft zu leben, nach demokratischen Regeln, sich frei entfalten zu können, das war für mich lange nur ein Traum. Die Friedliche Revolution hat das für mich möglich gemacht. Und ich hatte das große Glück, hier in Berlin am Runden Tisch die ersten freien Wahlen in der DDR mitverhandeln zu dürfen. Sie können sich deshalb vorstellen, was die Arbeit in diesem Parlament für mich bedeutet hat. Ich möchte mich zum Schluss ganz, ganz herzlich bei all den großartigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Es war mir eine Ehre.
Lieber Herr Kollege Matschi, der Beifall fast des ganzen Hauses drückt aus, welche Wertschätzung Sie sich in diesen drei Jahrzehnten, nicht nur in diesem Parlament, sondern in unserem Land erworben haben. Wir kennen uns auch über drei Jahrzehnte. Sie waren immer ein herausragender Vertreter unseres Landes, so lange geteilt und dann mit so großem Engagement ein gemeinsames Land, eine gemeinsame Demokratie. Ich danke Ihnen von Herzen im Namen des ganzen Hauses und wünsche Ihnen für Ihren nächsten Lebensabschnitt alles Gute. Jetzt hat das Wort die Kollegin Gisela Mandera, CDU-CSU.
Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, liebe Soldatinnen und Soldaten, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Matschi, ich kann mich den Worten unseres Präsidenten auch nur anschließen und wünsche Ihnen im Namen der CDU-CSU-Fraktion alles, alles Gute. Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan nach über 20 Jahren bezeichnet nicht einfach das Ende eines Auslandseinsatzes, meine Damen und Herren. Es ist vielmehr der Abschluss eines ganz besonderen Kapitels unserer Parlamentsarmee. Denn die hier gemachten Erfahrungen waren nachhaltig und müssen uns auch künftig in allen und außen- und verteidigungspolitischen Fragen leiten. Das Ende der Mission in Afghanistan schließt in gewisser Weise auch das Kapitel des Global War on Terror ab. Ein nicht nur im Nachhinein ambivalentes Unterfangen. Was sind nun die Lehren aus Afghanistan? Zuallererst, meine Damen und Herren, war Afghanistan ein Nachweis der Leistungsfähigkeit unserer Bundeswehr. Dass wir in der Lage sind, militärische Einsätze dieser Größe weit weg von Deutschland zu stemmen, ist etwas, worauf wir, auf die Bundeswehr, stolz sein kann. Denn, meine Damen und Herren, als die USA nach den Anschlägen am 11. September den NATO-Bündnisfall ausriefen, waren wir willens und fähig, unsere Pflicht zu erfüllen. Als verlässlicher Bündnispartner stand unsere Truppe den anderen Beteiligten in dieser und in allen sich anschließenden Missionen in Afghanistan zur Seite. Wir waren auch noch Teil der Mission, als andere längst wieder abgezogen waren. Gemeinsam rein, gemeinsam raus. Deutschland hat dieses Versprechen gehalten. Dieser Einsatz hat unseren Soldaten und Soldatinnen alles abverlangt. Und wenn Sie etwas mehr davon wissen wollen, dann lesen Sie das Buch von Johannes Klär, 4 Tage im November. Und die Bilanz, die wir nun rückblickend ziehen müssen, besteht aus Licht und Schatten. 59 deutsche Soldaten verloren ihr Leben. Viele wurden verwundet an Leib und Seele. Und diese Tatsache war für viele in unserem Land ein Schock, für die Gesellschaft, aber auch für die Politik. Und ich meine, den Veteranen dieses Einsatzes muss unsere besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge gelten. Neben der politischen, gesellschaftlichen und militärischen Anerkennung gebührt ihnen nun die bestmögliche Unterstützung bei der Rückkehr in die Normalität. Und, das möchte ich auch betonen, wir haben in Afghanistan einiges erreicht. Von afghanischem Boden ging kein internationaler Terror mehr aus. Der ungestörte Rückzugsraum für Al-Qaida ging verloren. Natürlich war die Lage im Land immer verzwickt und sie wurde im Laufe der Jahre zunehmend schwieriger. Weitere Widersacher neben den Taliban wirkten erschwerend und verstärkten in diesen Konflikt hinein. So trat auch das Phänomen des IS in Afghanistan auf. Armut, Hunger, der Verstoß gegen Menschenrechte, archaische Strukturen und Korruption sind Aspekte, die Afghanistan bis heute bedrohen. Aber auch dieser Herausforderung stellten sich unsere Soldatinnen und Soldaten. Sie waren damit nicht nur Verteidiger und Unterstützer der Menschen vor Ort, sondern auch Vermittler, Helfer und damit unverzichtbare Hoffnungsgeber in diesem Land. Und wenn es auch nie gelang, den Staat nachhaltig zu befrieden, so kann man doch sagen, dass das Leid in Teilen der Bevölkerung etwas gemildert und die Hoffnung auf ein normales, selbstbestimmtes Leben, besonders für Frauen und Mädchen, greifbar wurde. Und 20 Jahre haben eine ganze Generation geprägt, und dies lässt etwas Hoffnung aufkeimen. Meine Damen und Herren, wir haben die Herausforderungen so gut bewältigt, dass wir auch teilweise der zweitgrößte Truppensteller als wesentliche Säule dieser Mission waren. Wenn die Mission Resolute Support Afghanistan Mission nun ihr Ende findet, ist klar, dass Gefahr droht. Das zeigen die Rückschläge und der Vormarsch der Taliban. Unsere Aufgabe ist es nun, mit humanitären Hilfen, mit Entwicklungszusammenarbeit zu versuchen, in Afghanistan weiter zu arbeiten. Und zum Schluss, Herr Präsident, ich komme zum Schluss, möchte ich noch mal allen denen danken, die sich für uns eingesetzt haben. Und ich möchte noch mal erinnern an die gefallenen Soldaten und ihre Familien. Und ich freue mich sehr, dass der Gedenkstein aus Mazar-i-Sharif demnächst in Potsdam aufgestellt wird und dann damit auch hier in Deutschland sichtbar ist, wer für uns dort am Hindukusch gefallen ist. Herzlichen Dank.
Letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde ist der Kollege Christian Schmidt, CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum, wer, wie, wo, wann? Warum? Peter Struck zum Beginn der Operationen in Afghanistan, deutscher Verteidigungsminister, hat den berühmten Satz gesagt, dass die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch verteidigt wird, auch am Hindukusch verteidigt wird. Und er hat in Wahrheit bis heute ein Stück Recht gehabt. Es wurde unsere Sicherheit im gerade genannten Global War on Terror, um den amerikanischen Begriff zu verwenden, mit verteidigt. Osama bin Laden hatte sein Rückzugsgebiet in Afghanistan. Er war übrigens ein alter Kämpfer, der schon mit den Mujahedin gegen die Sowjets in Afghanistan gekämpft und finanziert hatte, und hat seine Truppe gesammelt im Gebiet um Afghanistan und Pakistan. Ich komme zu dem Punkt noch, und wurde ja auch in Pakistan von einer amerikanischen Spezialeinheit dann zu Tode gebracht. Wir hatten zu dieser Zeit Sorge, dass der Terror direkt in unser Land kommt,
gehst du nicht nach Afghanistan, dann kommt der Terror zu dir. Das war die Situation. Alles andere ist Gewäsch. Die zweite Frage, der zweite Punkt, wer? Ja, die Bundeswehr, aber nicht die Bundeswehr allein. Die Bundeswehr mit sehr vielen zivilen Kräften, auch mit der Möglichkeit, Entwicklungsarbeit zu betreiben. Unser Projekt der PRTs, Provincial Reconstruction Teams, hat das gezeigt, dass es funktioniert. Und diese verquere Argumentation beim Kollegen Bartsch, wo er irgendwie versucht hat, die Welt so zurechtzubiegen, dass es in linke Vorstellungsargumentationen passt, zeigt es ja genauso. Gerade umgekehrt ist es ja. Gerade die Frauen haben jetzt Sorge. Ja, weil sie erlebt haben, wie es sein kann, wenn ein selbstbestimmtes Leben in einer Gesellschaft möglich ist, das sie entfalten lassen kann. Deswegen ist die Sorge heute natürlich, dass wir schon sehr schnell und international vielleicht nicht bestens positioniert in dieser Situation uns zurückziehen. Die dritte Frage, wo? Ja, wo? In Afghanistan, aber Afghanistan ist nicht Afghanistan. Afghanistan sind sehr verschiedene Teile, einschließlich dessen, dass, wenn man ganz tief in die Geschichte greift, die sogenannte Durand-Linie, eine britische Erfindung, dazu führt, dass ein großer Teil der Paschtunen, die ein wesentlicher Teil, der Schlüsselteil der Bevölkerung in Afghanistan, auch in der Auseinandersetzung und mit den Taliban sind, ja pakistanische Boden, Bürger heute sind, in den FATAs, in den Federal Administrative Tribal Areas. Und eigentlich mancher der Konflikte, die wir jetzt gesehen haben in Afghanistan, nicht mit der ISAF gekommen ist, sondern die ISAF sich mit ihr konfrontiert gesehen hat. Die Frage, wie? Ja, in der Tat, die Bundeswehr war, es sei mir gestattet, als jemand, der von Anfang an in unzähligen Male in Afghanistan war und Verantwortung auch mitgetragen hat. Wir waren mittelmäßig vorbereitet, um es vorsichtig zu sagen. Wir hatten immer noch das Kraftfahrtbundesamt in Erinnerung und dominieren. Bei der Frage, ob beim ILTIS die Sitzbank hinten Soldatinnen und Soldaten umgedreht werden kann, um besseren Flankenschutz zu geben, sagte das Kraftfahrtbundesamt, nee, da erlischt ja die allgemeine Betriebserlaubnis. Das sind die Dinge, mit denen wir zu kämpfen hatten, die Mentalität. Aber nicht nur das Kraftfahrtbundesamt, auch wir im Deutschen Bundestag, auch die deutsche Bundesregierung musste erst lernen, was das heißt. Es bedurfte eines Wortes von Karl-Theodor zu Guttenberg, als er Krieg verwendet hat, als Wort, um zu erkennen, dass wir hier nicht in einer Übungsmission in irgendeiner Weise sind. Daran müssen wir anknüpfen. Und das heißt für mich auch, wann es geht weiter und wer. Vielen Dank, Frau Verteidigungsministerin, dass der Bundespräsident in einem großen Appell die Soldatinnen und Soldaten, zivilen Kräfte mit empfängt. Wir haben keine Willkommenskultur in Deutschland, auch keine Kultur, dass wir diejenigen, die wir hier aus diesem Hohen Hause, ich glaube, ich habe gerechnet mal 150 Mal für Auslandseinsätze gestimmt, dass wir die auch anständig wieder begrüßen, wenn sie da sind, wenn sie hoffentlich heil zurückkommen. Viele kommen nicht heil zurück. Ich habe selbst mal die traurige Pflicht gehabt, aus Afghanistan, aus Termestan heraus jemanden, seine sterblichen Überreste mit begleiten zu müssen und zu dürfen und das unmittelbare Erleben der Situation zu haben. Das heißt, ja, wir müssen eine Willkommenskultur haben.
Herr Kollege Schmidt.
Jetzt habe ich darauf gerechnet, dass es, nachdem es fast meine fast letzte Rede ist, dass der Präsident gnädig ist heute.
Ich dachte, Sie reden morgen noch mal.
Ja, das, aber jetzt ist fast die letzte Rede.
Sie glauben gar nicht, wie sehr ich damit beschäftigt bin, ob es Ihre letzte oder Ihre vorletzte Rede ist. Aber weil es Ihre vorletzte ist, müssen Sie sie jetzt zu Ende bringen.
Herr Präsident, das wissen Sie ja jetzt und ich weiß es auch und ich bringe deswegen meine Rede zu Ende. Danke an die Soldatinnen und Soldaten für Ihren Einsatz.
Also vorletzte Rede kann ich auch noch machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit ist die Aktuelle Stunde beendet.